inhaltliche Fragen oder inhaltliche Überlegungen zum Thema der Verankerung der Wissenschaften in der Lebenswelt. Das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Lebenswelt.
Kurz wegen dieses künstlichen Intelligenzbeispiels. Ich habe es nicht genau verstanden, wie Sie das gemeint haben. Also, dass man sozusagen erst durch das von Brauer darauf gekommen ist, also dass das überhaupt so ist? Nee. Also, dass man überhaupt das macht? Oder, also das war doch vorher auch schon klar, die Computer funktionieren ja auch so, dass sie sozusagen das hier machen. Also so die Elektronik ist ja ungenau, das schwankt und sie nehmen einfach irgendeinen hypothetischen Wert und das ist jetzt 1 und das ist jetzt aber die 0, obwohl die Elektronik ja natürlich überhaupt nicht so exakt ist. Also so das gar nicht hergibt.
Nee, was ich meine, ist der folgende, dass wenn ich zum Beispiel eine Funktion habe und diese Funktion berechne durch einen Algorithmus, dann bekomme ich immer eine endliche Zahl, diese Funktion bedeutet, ja, die Funktionszahl. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Programm angebe, y gleich x², dann bekomme ich nicht alle Bedeutungen dieser Funktion, sondern ich bekomme nur so viele Zahlen. Und die Zahl, diese Zahl, Zahlenreihe ist sozusagen keine kontinuierliche. Wenn ich aber die Funktion auf dem Bild zeige, dann scheint es, als dass es kontinuierlich ist. Und dann kann ich zum Beispiel Folgendes formulieren. Nehmen wir zum Beispiel eine Menge aller Bedeutungen der Funktion y gleich x² zwischen 0 und 2. Ja, sagen wir so. Ich kann das nehmen, ich kann mit dieser Menge operieren, ich kann auch abstrakt operieren, aber ich kann sie nicht berechnen. Das heißt, es gibt keinen Algorithmus, der mir erlaubt, diese unendliche, kontinuierliche Funktion zu rekonstruieren. Ich bekomme immer nur ähnliche Approximationen, wenn ich diese Funktion algorithmisch berechne. Und Brauer hat sein Modell des Intuitivismus vorgeschlagen, noch in 20er Jahren, als es keine Computer noch kam. Und er hat damals darauf aufmerksam gemacht, dass ich mit diesen unendlichen Kontinuitäten eigentlich mit gutem Gewissen nicht operieren kann. Ja? Weil ich kein Algorithmus, damals gab es ja dieses Wort nicht, sondern keine Intuition, dass kein intuitiv begründetes Verfahren entwickeln kann, dass diese Kontinuität auf eine einsichtige Weise produzieren kann. Ja, ich habe sozusagen die Intuition dieser Kontinuität nicht. Ja. Ich kann zwar sagen, es ist Menge aller Zahlen die, aber ich kann sozusagen alle Elemente dieser Menge sozusagen nicht intuieren. Ja. Oder in der heutigen Sprache würde man sagen, nicht algorithmisch erzeugen. Ich kann das nur postulieren, dass es eine solche gibt. Ja. Aber ich kann das nicht effektiv konstruieren. Darum geht es. Dass wir eine Regel angeben und denken, es gibt schon so viele Elemente, zum Beispiel sagen, die Menge aller Menschen. Und so weiter. Dass wir denken, wir meinen damit irgendetwas. Ja. Aber was meinen wir eigentlich damit? Alle Menschen, die zum Beispiel effektiv bei einer Zählung, ja, nicht wahr, der Menschenzählung, effektiv gezählt werden. Jetzt hat man, glaube ich, in Russland so eine versucht, eine Bevölkerungs-, nicht wahr, Zählung vorzunehmen. Und das hat absolut nicht funktioniert, dass die Leute sich einfach nicht zählen ließen. Ja. Sie wollten keine Steuer zahlen, auch keine Arbeit und keine Wohnung anmelden. Und wenn es so ist, ja, dann kann man auch nicht sagen, wie viel man schon effektiv gibt. Ja. Man kann sich nicht, wenn man mit Menschheitsbegriff operiert, man operiert mit einer Abstraktion. Ja. Diese Abstraktion entspricht zunächst einmal kein effektiver Algorithmus der Feststellung dessen, wie die einzelnen Menschen tatsächlich zu zählen sind. Ja. Das sind nicht da, ja. Das sind noch eine abstrakte Regel da. Wir operieren zwar damit, aber intuitiv oder algorithmisch unbegründet. Und so geht es weiter mit allen Abstraktionen. Ja. Wir haben sozusagen einen Begriff, und wir sagen, die Menge aller Elementen, die subsumiert werden können, ja, als eine Eventualität, als eine Möglichkeit. Aber wie sie tatsächlich, durch welche tatsächliche Algorithmen und tatsächliche Verfahren sie tatsächlich subsumiert werden, das geben wir nicht an. Das ist das Problem mit jeder Art Abstraktion. Ja. Nun ist es die große Frage, sicherlich das ist die Frage an die Phänologie, das ist letztendlich die Frage, die, wenn man so simplifiziert, dass es wirklich absolut verständlich wird, das ist die Frage, die Derrida letztendlich an die Phänologie stellt, ja, die konstruktive Frage. Es ist die Frage, ob man diese Überlegung tatsächlich benutzen kann zur Umkehrung des Verhältnisses zwischen Begriff und der Vorgang seiner Erzeugung. Das heißt, wenn ich einen Begriff benutze, dann weiß ich tatsächlich nicht, wie die Regel aussieht, die diesen Begriff sozusagen existenzialisiert, dass dieser Begriff effektiv in die Verbindung bringt mit allen tatsächlichen Elementen, die von diesem Begriff abgedeckt werden. So kann man sagen, okay, ich schlage vor eine solche Regel und erzeuge diesen Begriff. Aber um diesen Begriff überhaupt erzeugen zu können, muss ich diesen Begriff zunächst einmal haben. Also die Frage ist, ob ich diese Umkehrung, also zunächst einmal die Regel, und das ist im Grunde das, was irgendwie Husserl, wir werden das sehen, ob es tatsächlich anstrebt oder nicht, weil ich denke, der ist selbst dekonstruktiv genug, um das zu verstehen, dass es so nicht geht. Ja. Aber man kann ihn so verstehen, dass er sagt, gut, zunächst einmal stellen wir uns vor, es gibt keine Begriffe. Und dann sehen wir, wie wir die erzeugt haben, ja, wenn es keine gibt. Ich glaube nicht, dass Husserl so denkt. Ja. So zu denken wäre wirklich positivistisch zu denken. Sondern vielmehr fragt er sich, wenn wir diese Begriffssysteme haben, wenn wir die Begriffe haben, dann erst können wir, aber auch müssen wir uns fragen, wie sie erzeugt werden können. Ja? Das heißt, dieser Vorgang der Erzeugung ist auch letztendlich ein idealer oder idealisierter Vorgang. Nicht zufällig ist er auch nachvollziehbar. Also da kommt die Dekonstruktion sozusagen von Anfang an schon ins Spiel. Aber wir müssen das einfach dann präzisieren, wenn wir darüber sprechen, wie er tatsächlich macht. Auf jeden Fall, das Problem ist da. Ja, das Problem ist da. Das Problem ist zunächst einmal als juristischer erkannt worden. Und übrigens, die Phänomenologie war sehr populär lange Zeit unter Juristen. Bis zu einem gewissen Grad nach wie vor sehr populär, und gerade in Amerika. Früher war es eher in Deutschland und Frankreich. Jetzt kommt Interesse in Amerika, weil es geht darum, wie ich eine Regel, eine juristische Regel, wie ich sie existenzialisiere, indem ich Unterregel finde, also so eine Prozedur erfinde, die Einzelfall unter dieser Regel subsumiert. Die Schwierigkeiten sind ganz klar, weil alle diese sozusagen Prozeduren der Subsumierung an sich auch Regeln sind. Ja? Das heißt, ich erzeuge wieder Regeln, wie ich unter der Regel etwas subsumiere, und so geht es so weiter und weiter. Es gibt ja ziemliche Schwierigkeiten da. Auf jeden Fall, das Problem stellt sich tatsächlich, und das Problem stellte sich sicherlich zunächst einmal im sozialen Bereich. Ja? Und so hat man gedacht, es gibt so eine große Kluft, ja, zwischen Naturwissenschaft auf der einen Seite, die nicht hermeneutisch sind. Ja, man hat zunächst einmal formuliert, diese Subsumierung als hermeneutische Vorgang, und hat gedacht, die Subsumierung bedeutet ein Verstehen, ja, ein gewisses Verstehen, und aus diesem Verstehen kommt die Subsumierung. Der große Vorteil von Husserlschem Modell besteht darin, dass er ganz klar zeigt, dass auf der Ebene der Mathematik und Naturwissenschaften selbst der Subsumierungsvorgang eigentlich so nicht funktioniert. Ja. Wir haben auf der abstraktesten Ebene der Geometrie, abstrakteste Ebene der Mathematik, abstrakteste Ebene der Naturwissenschaft auch wiederum keine Regeln, die dazu dienen können, zwischen Elementen und ihren Mengen, zwischen Begriffen und ihrer Anwendung sozusagen ein Jungtim herzustellen. Diese Jungtim, diese Korrelation bleibt grundsätzlich lebensweltlich. Ja. Sie ist nicht weiter formulierbar. Diese alle Begriffe sind an einem Punkt letztendlich defizitär. Das ist immer der Punkt, an dem das ansetzt. Und es ist eine Einsicht, die gültig bleibt, unabhängig davon, ob man die Lösung, die Husserl vorschlägt, akzeptiert und sagt, wir können diese Defizite sozusagen kompensieren durch ein philosophisches Programm. Oder man sagt eher skeptisch, kritisch mit der Idee, wir können diese Defizite nie kompensieren, sondern wir schleppen sie mit. Ja. Aber klar ist, dass an der Stelle ein fundamentales Defizit gibt. Ja. Das ist auch die Frage, die ich ja in einem anderen Kontext gestellt habe, das ist die Frage tatsächlich, ob die intelligente Maschine intelligent sind. Ich weiß nicht, ob Sie erinnern sich. Ich habe so einen Text gemacht, ja, ich will das auch publizieren, wenn es bleibt und publizieren. Und die These war, dass die künstliche Intelligenz ist nichts anderes als eine Umschreibung der natürlichen Dummheit. Ja, das ist das, was man natürliche Dummheit nennt. Das ist gleichzeitig künstliche Intelligenz. Weil diese Maschinen sind in lebensweltlichen Sinne nicht intelligent, weil sie um sich selbst, das ist auch sozusagen von Heidegger und so weiter ganz klar zu sehen, weil wir um sich selbst nicht kümmern, sondern sie kümmern sich um alles andere, aber nicht um ihre eigene Existenz. Ja. Und das ist das, was im Grunde die Dummheit ausmacht. Die Unfähigkeit, primär über sich selbst, um sich selbst zu sorgen, über sich selbst nachzudenken und seine eigene Existenz zu sichern, also die Unfähigkeit zum Überleben, ja, in einer Lebenswelt, ist ein Kriterium der Dummheit. Der Dumm ist derjenige, der um sich nicht kümmert und Selbsterhaltungstrieb nicht aufweist. Und was absolut auffällt, ist, dass diese künstliche Intelligenz, sie haben keinen Selbsterhaltungstrieb. Ja. Sie beschäftigen sich mit allen möglichen Rechnungen. Aber diese Rechnungen haben zu ihrer eigenen Existenz überhaupt keine Bedeutung. Ja, sie beziehen sich nicht auf ihre eigene Lebenswelt. Das hat mich immer so irritiert, wenn man die Leute wie Hitler anhört und so weiter, die alle sagen, ach, diese Maschinen sind so wunderbar intelligent hier, weil sie so schnell sind. Sie können zum Beispiel der Abstand von Sonne bis Mond ja in Bruchteil von Sekunde errechnen. Und ich frage mich, was haben sie davon? Ja, ich meine, und ist es nicht extrem dumm, ja, für jemanden sitzen und mit großer Schnelligkeit diese Abstände zu errechnen? Es ist ein Zeichen einer unglaublichen Stupidität. Ein normaler Mensch beschäftigt sich mit solchen Geschichten nicht, ja, gerade weil er intelligent ist und weiß, dass nichts bringt. Und das heißt, dass alle Beweise, dass die Maschinen intelligent sind, sind im Grunde Beweise, dass sie extrem dumm sind.
Aber die wirklich konsequenten Propheten der künstlichen Intelligenz müssen ja auch immer behaupten, dass die Maschinen insofern die Macht übernehmen, dass sie sich selbst reproduzieren.
Ja, um sich selbst kümmern.
Und sich wirklich um sich selbst kümmern.
Um sich selbst kümmern, ja.
Dass sie ihre eigene Umwelt schaffen und der Mensch nur noch Teil dieser Umwelt sein wird, die von Maschinen beherrscht wird und die Maschinen reproduzieren sich selbst und so
weiter. Ja, genau. Aber der Punkt ist, das werden wir sehen. Erstens, das werden wir sehen. Zweitens, was noch radikaler ist, ist Folgendes. Dass je mehr diese Maschine als selbstsorgend gedacht werden, desto mehr werden sie als menschenähnlich gedacht. Ja. Und wenn zum Beispiel Heidegger, den man nicht liebt, ja, aber trotzdem in einer gewissen Phase seiner Praxis schon ziemlich genau war, er hat so sozusagen der Ausdruck Mensch durch den Ausdruck Dasein ersetzt. Ja. Dasein ist eben das, was um sich selbst kümmert, um da zu sein. Ja. Sozusagen, ich möchte wieder da sein, ich möchte auch weiter da sein. Und so bin ich in Sorge, ja, wie er sagt, einfach um mich selbst. Ja. Und diese Sorge um sich selbst ist Dasein. Und alles, was als Dasein um sein Dasein, um seine weitere bloße Existenz sorgt, ja, ist, und da gebe ich ja Heidegger sicherlich recht, ähnlich strukturiert. Ja. Das heißt, wenn die Maschinen tatsächlich so werden, dass sie um sich selbst sorgen werden, dann werden sie menschenähnlich. Ja. Aber dann werden wir sehen, ja, dann werden wir erst sehen, wie effektiv. Ja. Man weiß es nicht. Ja. Ich meine, es gibt viele Menschen, die um sich selbst sorgen. Alle Menschen sorgen um sich selbst. Und einige machen es besser und einige machen es schlechter. Und es ist nicht vorhergesagt, ob die Maschinen daran gut sind. Ja. Die sind vielleicht eigentlich ziemlich schlecht.
Aber der Sozialstaat behandelt ja die Menschen dann als totale Idioten, weil er davon ausgeht, dass sie sich nicht um sich selbst sorgen können oder sorgen, sondern dass der Staat das macht. Also leben im Sozialstaat nur.
Ja, das ist sicherlich so. Wobei wir auf der anderen Seite nicht vergessen müssen, diese Delegierungsgeschichte. Ja? Das heißt, wir müssen wirklich zurückkommen zu Hobbes, ja, in der Hinsicht, wo er sagt, kein Mensch kann so stark sein, dass er ihn de facto um sich selbst sorgen kann, weil viele schwache Menschen, die um sich selbst eigentlich nicht sorgen können, ihn umbringen können. Ja? Das heißt, wie auch immer der Einzelne stark ist, es gibt immer eine Menge von Schwachen, die ihn daran hindern können, zu überleben. Und das bedeutet, dass der Sozialstaat zum Teil eine Versorgung der Schwachen leistet, aber zum größten Teil einfach Starken die Chance gibt, von der Schwachen nicht umgebracht zu werden. In diesem Sinne, der alte Vorwurf an die deutsche Sozialdemokratie, dass sie sozusagen nur der reibungslose Funktionier des deutschen Raubkapitalismus gewährleistet, indem sie sozusagen die Arbeiter davon abbringen, sozusagen die Kapitalisten zu enteignen, ist im Grunde richtig. Die Funktion des Sozialstaates besteht eben darin, den Kapitalismus weiterzutreiben, ohne die Gefahr, ohne die Gefährdung seitens der Arbeiterklasse. Und solange der Kapitalismus in der Situation weiter besteht, wird diese hübsche Überlegung sozusagen gültig sein. Okay. Das ist eben der alte nietzscheanische Problem. Ja? Die blonde Bestie ist zwar sehr blond und sehr bestialisch, aber auch wenn man Nietzsche liest, merkt man sofort, irgendwie wenig effektiv. Das heißt, irgendwie, sobald die blonde Bestie irgendwo auftaucht, stellt man fest, dass ungefähr in 2 Tagen ist sie weg. Ja. Und die Frage ist, warum? Und irgendwie ist die Erklärung, dass die finsteren Kräfte des Sosen Zimmers noch einmal Gesicht haben. Ja. Aber wenn das so ist, ja, dann fragt man sich, warum diese Bestie doch nicht so bestialisch ist, wie sie sozusagen angekündigt wird. Wahrscheinlich stimmt bei Eros nicht. Und das ist eben das, was Hobbes ja ganz klar gesehen hat. Und Nietzsche auch gesehen hat, aber nicht zugegeben. Nun, diese aber Selbstsorge oder Sorge um sich selbst, die ja auch mit einschließt, die Sorge darum, dass man von den Kollegen nicht schnell umgebracht wird, ja, dass die Kollegen und sozusagen andere Gesellschaftsmitglieder irgendwie ruhig gestellt werden und keine so böse Absichten gegen einen hegen. Dass diese ganze Sorge, die ist ja, wir haben das geübt, ja. Diese tausendjährige Geschichte, wir haben das geübt. Und ob die Maschinen das üben können, wie schnell sie das üben können, ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich sehr skeptisch. Wenn ich diese ganze Massen von Metall ansehe, das ist nicht vielversprechend. Wenn man aber jetzt das ist unglaublich. Ja. Wenn man aber jetzt beginnt mit biologischen Geschichten, zu argumentieren mit dieser Genetik und so weiter, dann ist es mehr oder offensichtlich, dass es sofort schief geht. Und zwar auf jede absehbare Zeit geht es schief. Also irgendwie sind diese Träume oder Albträume, ja, von der Erzeugung von irgendetwas oder irgendjemandem, der wirklich intelligent wird, das heißt wirklich um sich selbst sorgt, ja, der wirklich kommt ja, ja, wie die Independence Day, ja, da kommt ja diese Ameise, oder wie sie wird, das ist nicht die Ameise, das war diese Heuschrecken, ja. Kommt diese Heuschrecken aus dem All und sagt, ja, entschuldige, aber wir sorgen nicht um sie, ja, wir sorgen um uns selbst, ja. Also zumindest einmal vernichten wir sie. Also machen eben keinen Sozialstaat und dann vermehren wir uns. Ja. Und das war ein großer Fehler. Diese Menschen haben irgendwie Mittel gefunden, sie doch zu austrotten. Also eher würden diese Heuschrecken umsichtig sein, sich abzusichern, ja, gegen diese möglichen Gefahr. Also sogar diese Heuschrecken waren sozusagen nicht umsichtig genug, ja, und haben sich nicht genug um sich selbst gesorgt. Aber generell die Vorstellung, dass jemand kommt oder etwas kommt und sagt, jetzt sorge ich nicht um sie, sondern um sie selbst. Und was gleichzeitig kein Mensch ist, das ist ständige Traum, ständige Gefahr. Aber zunächst einmal aus wissenschaftlicher Perspektive bin ich plausibel. Und zwar aus dieser einfachen Grund bin ich plausibel. Die Frage ist tatsächlich, ist es die Möglichkeit, also was hinter dieser Frage steckt, sehr tief? von Husserl ist, kann man so etwas wie eine Lebenswelt sekundär herstellen? Oder so etwas wie Lebenswelt ist auf einer unterhintergehbaren Weise primär?
Benutzt er denn wirklich den Begriff des Stils für die Lebenswelt?
Gesamtstil des Lebens, der Lebenswelt. Ja. Es ist tatsächlich übrigens so, dass wir sogar auf einer unmittelbaren Ebene, ja, wir sehen seinen Film ja und sagen, das ist unheimlich. Ja. Das macht so einen unheimlichen Eindruck. Dabei ist interessanterweise sehr oft diese Konfiguration des Lichts und der Gegenstände vorstellbar. Ja. Damit arbeitet auch der Surrealismus. Ja. Es ist vorstellbar. Es ist auch vorstellbar, dass zum Beispiel wie der Ohr hier haben und die Nase dort und sozusagen. Das ist alles vorstellbar. Aber es passt nicht zum Gesamtstil der Wirklichkeit. Ja. Dieser stilistische Bruch, ja, zwischen bloß Vorstellbarem und dem, wovon wir spontan das Gefühl haben, so etwas ist tatsächlich wahrscheinlich anzutreffen. Ja. Das ist, also rein ästhetischer Bruch, ja, ist tatsächlich da. Diese Gesamtästhetik der Realität als Realität, das ist eine sehr feine Bemerkung, die, glaube ich, nur dann entstehen konnte, ja, wenn Surrealismus und all diese verfremdeten Strategien in der Kunst schon da waren. Und so konnte man das merken. Aber vor allem diese Lebenswelt können wir wirklich so wie nicht der Roboter. Weil wenn wir den Roboter herstellen, innerhalb unserer Lebenswelt, dann wird er wie Mensch sein oder gar nicht oder wie auch immer. Ja, das bringt uns nicht weiter. Die Frage ist, ob wir eine andere Lebenswelt herstellen können. Also die Lebenswelt der Roboter. Wo der Roboter so lebt, wie wir in unserer Lebenswelt leben. Können wir uns Leben einer anderen Lebenswelt vorstellen? Nicht ein anderer Dasein in unserer Lebenswelt, sondern eine andere Lebenswelt. Und ich denke, dass after all, Husserl denkt nein. Ja. Husserl denkt nein.
Aber dafür sieht auch alles so gleich aus, irgendwie, was man bisher gesehen hat.
Ja, das wird alles gleich aussehen. Das wird alles gleich aussehen. Also Husserl glaubt zutiefst nicht an diese Möglichkeit. Das ist der innere Pathos hier. Der innere Intuition des Textes selbst. Wir können alles Mögliche vorstellen, aber nicht die Lebenswelt als Ganzes. Wir schaffen es.
Gibt es da nur die Lebenswelt im Singular? Oder gibt's
in Singular.
Da gibt es gar keine Lebenswelt.
Nee.
Gibt es auch keine verschiedenen Stile?
Sieht so aus. Also zu mir, er behauptet das nicht. Ja. Aber der ganze Logik führt zu der Vorstellung, also zu der Intuition, dass wir es schlicht und einfach nicht schaffen. Und wir schaffen es schlicht und einfach nicht, weil wir diese sozusagen lebensweltliche Anfang vor dem Anfang nie im Griff bekommen. Ja? Wir fangen mit unseren Fantasien, mit unseren Abstraktionen eine Spur zu spät an. Also das ist auch das, was sicherlich Derrida übernommen hat und so weiter. Wir können nicht wirklich zum Anfang. Also irgendwie eine gewisse Verspätung ist immer da. Eine totale Rückkehr ist nicht möglich. Wir können das reflektieren. Wir können letztendlich immer nur eine Renaissance vollziehen, aber nicht die Renaissance selbst. Also irgendwie steckt etwas, ja, was vor dem Anfang immer schon da ist. Und das bedeutet, wir können Und das ist die Lebenswelt letztendlich, ja, das ist die Lebenswelt. Das, was sozusagen vorausgeht, ist dieses Leben, ist, oder dieser Tod, oder was auch immer. Also etwas, was uns hält, ja, was uns nicht weitergehen lässt. Ja. Ein gewisser... Und das bedeutet, wir haben nur eine Lebenswelt. Ja, wir können dieses Sprung.
Aber mich wundert, dass er den Begriff des Stils benutzt. Weil wenn er sagt, Gesamtstil der Lebenswelt, Stil ist doch ein wesentlich relativistischer Begriff. Also es gibt eine Mehrheit von, von Stilen und davon habe ich jetzt zum Beispiel einen und vergleiche mit allen anderen. Wenn er sagt, diese Lebenswelt hat einen Stil, muss es doch vorstellbar sein, dass es noch andere Stile von anderen Lebenswelten geben kann.
Ja, andere Stil gibt es ja, aber andere Lebenswelt nicht. Ja. Weil er meint es so, er sagt das in der Tat, auf einer geometrischen Grundlage und mathematisch-relationellen Grundlage. Also wenn wir, es beginnt über den Gesamtstil der Lebenswelt zu sprechen, an dem Punkt, an dem er sagt, wir schieben das mathematisch-geometrische Modell der Welt unter. Ja, er sagt Unterschiebung des Modells. Ja, und diese Unterschiebung des Modells ist das, was nach seiner Meinung der Renaissance eigentlich ist, ihrem Wesen nach. Das heißt, geometrisch-mathematische Modell wird primär als Primäre gedacht. Und die Welt wird gedacht als spezifische Ausformung dieses Modells, sodass wir sagen können, wir können auch dieses Modell variieren, wir können die Relationen variieren, wir können die Formen variieren und dann bekommen wir andere Lebenswelten bzw. andere Welten. Ja. Das wird schon vorgezeichnet, so Quantsche Modell zum Beispiel der möglichen Welten. Ja. Man sagt, es gibt sozusagen eine unendliche Reihe der möglichen Welten und die werden dadurch erzeugt, dass alle analytischen Sätze ihre Wahrheit behalten. Das heißt, A plus B ist in allen Welten B plus A und in allen Welten da 2 plus 2 ist 4, also das ist alles da. Aber alle Sätze, die bezogen werden auf Sinnesempfindungen und Sachverhalte, sie werden alle geändert und variiert. Ja? Das heißt, wir bekommen die gleiche logische Struktur. Letztendlich geht es darum, dass die Geometrie und Mathematik ein sagen wir, so eine Karkasse ist, eine logische Struktur. Und die Füllung eben variiert. Im Grunde dieses Programm ist schon vorgezeichnet, das ist später gekommen von Quine, ist schon vorgezeichnet. Wir haben eine Struktur, die Struktur bleibt erhalten und die Welten werden erzeugt durch die Variierung der empirischen Aussagen. Und er sagt ihm, dann in dieser Situation ist unsere Lebenswelt so etwas wie ein Stil. Ja, dann unter vielen anderen in der Tat. Wir sozusagen erkennen unsere Welt wieder, sozusagen indem wir das ist so vertraut, ja, und anderes ist irgendwie unvertraut. Allerdings, sagt er, ist es wirklich so, ja, ist es wirklich so, dass unsere Welt gedacht werden kann als eine Variation der Füllung dieses logischen Karkasses und viele andere, der unterschoben wird. Der Welt als solche, also diese Masse, Weltmasse. Oder wir müssen vielmehr die Frage stellen nach der Erzeugung, also wie ich gesagt habe, nach der Regel der Erzeugung und Subsumierung der Elementen unter dem Begriff, sind nicht diese Begriffe, also der Kaka selbst, letztendlich, und das ist der Punkt, löchrig. Ja? Es ist nicht löchrig. Das Problem ist, dass, wie gesagt, wenn ich intuitivistische Kriterium aufstelle oder in der heutigen Sprache gesagt, wenn ich algorithmische Forderung an die Errechnung der Funktionen und Begriffe aufstelle, dann merke ich sofort, dass diese Begriffe und diese Funktionen werden löchrig. Sie werden löchrig, so wie etwa Fernsehscreen ist. Ja? Wir sehen diese Löcher nicht, wir sehen diese Pausen nicht. Und so scheint es uns, dass es keine Pixel sind, sondern dass es ein Bild. Aber es ist nicht so, es ist nicht kontinuierlich. Ja? Warum ist es nicht kontinuierlich und warum ist es löchrig? Weil es so erzeugt wird, wie im Grunde Husserl und von Im Brauer das von Anfang an beschrieben haben. Ist aber diese Struktur löchrig, ja, dann fällt sozusagen, dann hält sie die Welt nicht. Ja. Dann fällt diese Masse durch diese Löcher. Da kann man nicht sagen, dass wir diese Struktur der Welt so unterschieben können, dass diese logische Struktur diese Welt effektiv hält. Ist das aber nicht so, können wir diese Struktur als eine kontinuierliche nicht der Welt unterschreiben, weil die Ansicht eigentlich eine löchrige ist, dann können wir auch nicht sozusagen hinter der Lebenswelt zurückgehen, ja, sondern umgekehrt. Wir müssen eher davon ausgehen, dass wir in dieser Lebenswelt weiter stecken. Ja, wir können das so weiter idealisieren, so weiter approximieren, wie nur möglich. Ja? Wir können diese Algorithmen und diese Verfahren so verfahren, wie das möglich. Aber wir werden nie zu einer wirklichen Kontinuum kommen. Wir werden nie zu einer Situation kommen, bei der wir sagen können, so etwas, die Menschheit ist tatsächlich da. Und zwar in der Form da, dass wir die Zuschreibung jedes einzelnen Menschen dieser Menschheit tatsächlich als immer schon vollzogen voraussetzen können. Ja, das ist einfach nicht der Fall. Ja. Und dass es einfach nicht der Fall ist, bedeutet, dass wir aus dieser Vorläufigkeit der Lebenswelt nicht rauskommen. Und das bedeutet, dass im Endeffekt, dass es kein Stil ist, also kein Wortsaumstil für den anderen, sondern eine unhintergehbare Hindernis, ja, auf dem Weg einer vollständigen Beherrschung, Idealisierung, Mathematisierung, Logisierung und was auch immer dazugehört. Und das bedeutet auch, dass wir Lebenswelt nicht erzeugen können. Ja? Weil wir das nicht halten können, ja, können wir das auch nicht erzeugen. Diese Operation, wir können das so anheben, ja, durch diese logische Struktur.
Das ähnelt sehr der Kritik von Bergson, wie er sagt, kinematografischen Charakter unseres Bewusstseins.
Ja, genau.
Der in die Welt quasi so kontinuierliche Räumlichkeiten, also mathematisch, geometrisch konstruierte Räume, unterstellt oder unterschiebt, sagt er auch. Ja. Allein aus pragmatischen Zwecken, weil man dann so besser funktioniert, sozusagen im täglichen Leben. Aber dass es kein Moment der Erkenntnis ist.
Ja, die beiden Phänologien operieren ziemlich parallel. Ich denke, was die beiden Phänologien voneinander unterscheidet, und zwar auf eine radikale Weise unterscheidet, und das ist sozusagen die große Frage, welche vorzuziehen ist, ja, das entscheidet so oder so, ist, dass Bergson bei dieser Konstituierung der Welt, sagen wir, aus einem Interesse da ausgeht, das an sich nicht ein rein theoretisches Interesse ist.
Also nein, was, praktisches.
Also ein praktisches Interesse.
Das war Interesse des Überlebens.
Genau. Also eben diese Sorge um sich selbst. Und man kann mit Heidegger, das heißt, er vollzieht vieles, was Heidegger schon macht, besser als Heidegger, weil irgendwie pragmatischer. Und dann kann man mit Deleuze sagen, sozusagen das Verhältnis der Filme gegen 20. Jahrhundert ist, dass sie sozusagen husserlianisch, heideggerianisch ist, ist nicht husserlianisch. Weil die ist sozusagen, die erfindet ein Subjekt, das es gar nicht gibt, und die Phänomenologie wird etwas Abstraktes und etwas sozusagen mit allen diesen heideggerianischen Geschichten versehen sein, statt sozusagen auf der Grundlage des realen Interessen gestellt zu werden. Und da, das ist sozusagen, das ist diese deutsche Träumerei, ja, die das Ganze ruiniert hat, plus das, was Lacoula Barth genial beschrieben hat, als die Tendenz der Deutschen, die sich ständig ruiniert, den Anfang nachzuahmen. Ja. Also im Unterschied zu allen normalen Menschen sozusagen, der normalen Zivilisationen, die Nachahmung nachahmen. Ja. Zum Beispiel, also die Römer haben Griechen nachgeahmt, Franzosen haben Römer nachgeahmt, Amerikaner haben Franzosen nachgeahmt und so weiter. Also jeder ahmt eine Nachahmung. Ja, nach. Die Deutschen wollen immer zurück zu Griechen, ja, zurück zu Afrika. Also sie wollen nicht weiter nachahmen, sondern sie wollen sozusagen den Ursprung nachahmen. Aber Ursprung nachahmen ist eine in sich sehr widersprüchliche, zwar faszinierende, aber widersprüchliche Tätigkeit.
Aber das tun die Franzosen ja genauso.
Ja,
die französische Revolution hat die Römer, also die Franzosen ahmen immer die Römer nach und die Deutschen ahmen immer die Griechen nach. So hat jeder seine
Vorbild. Ja, gut, ja, kann man machen. Kann man auch so sehen. Aber, wobei, doch nicht so richtig. Ja. Auf der anderen Seite, die Frage ist, wie Deutsche die Griechen nachahmen. Sie ahmen Griechen ihrem Wesen und Ursprung nach und nicht die Realität der griechischen Philosophie. Das heißt, Nietzsche sagt, was war für ein Kampf zwischen Dionysos und Apollo, bevor alle diese Gebilde der griechischen sozusagen Kultur entstanden sind? Was war sozusagen Vorausgeschichte, also Vorgeschichte, diese antike Geschichte? Ja? Und genauso macht Husserl sagt, was war vor der noch antiken Geometrie? Und da sagt ja auch Heidegger, was war vor Sokratiker und noch vor Sokratiker und noch vor Sokratiker und so weiter. Das heißt, diese Nachahmung des Ursprungs ist schon ein starker Impuls und man kann sagen, ein genuin philosophischer Impuls gleichzeitig. Deswegen sozusagen hat die deutsche Philosophie so eine produktive Kraft, dass sie das tut, alles andere. Also man kann das auch so sehen. Das Problem sicherlich mit bergsonianischer, also der negativen Seite der bergsonianischen Modells, besteht darin, dass sie aus moralischen Gründen abgelehnt werden. So wie Malevich es macht, ja, nachdem er Bergson gelesen hat und alles andere mehr, sagt, unsere Welt ist die Welt des grünen Fleisches. Ja, der Fleisch ist so verdorben, ist schon grün geworden, ist jetzt des grünen Fleisches. Das sozusagen nur der Appetiten der Menschen, sozusagen durch die Appetiten der Menschen konstruiert wird. Und zwar in eine unappetitliche noch dazu. Also man muss aus ethischen Gründen weg davon und zur reinen Betrachtung und so weiter und so fort. Der Vorzug der russischen Phänologie besteht darin, dass er sozusagen die Philosophie in ihrer höchsten moralischen Möglichkeit auffasst. Ja, sagt, auch dann, wenn wir keine Interessen haben, auch dann, wenn wir eine rein philosophische Lebensweise begründet haben, auch dann, wenn wir Asketer sind und allem entsagt haben, kein Interesse mehr verfolgen, auch dann schaffen wir es nicht, aus der Lebenswelt rauszukommen. So man hat das Gefühl bei Bergson, dass sozusagen uns etwas hält, ja, unser Interesse und so weiter.
Ja, aber es sind auch die Möglichkeit der reinen Kontemplation vor allem. Und er nennt es auch Träumerei.
So. Ja.
Aber im positiven Sinne.
Im positiven Sinne. Aber so interessanterweise tut das Husserl nicht. Er tut das nicht. Er, weil Bergson nach wie vor sieht eben diese Weltverfallenheit, ja, von der auch Heidegger sagt, spricht, aber diese Weltverfallenheit bei Heidegger auch entspricht die Lichtung, ja, die Lichtung der Schicksal und so weiter. Ja gut, bei Bergson nicht. Ja. Keine Dynamik dieser Art und so weiter, sondern eher so eine asketische, von der Welt rettende, letztendlich aus der Welt führende Kontemplation oder Imagination, was auch immer. Die Radikalität von Husserl besteht darin, dass er an diese Möglichkeit, an keine Möglichkeit glaubt, die Welt zu transzendieren. Man bleibt in der Lebenswelt auch dann stecken, wenn man die höchsten Ansprüche, die kühnsten Träumereien, die reinsten phänomenologische Projekte betreibt. Ja, auch wenn man völlig sich gelöst hat von der Natur, natürlicher Einstellung, dass man völlig eine Epoche vollzogen hat und so weiter, das hilft auch nicht. Ja.
Das klappt nicht. Das ist auch so eine buddhistische Haltung.
Genau, und das erinnert mich auch an
den... Du musst das nicht so schön einfach schreiben.
Genau, der Zen-Buddhismus, ja. Da gab es ja diese berühmte Geschichte, so Chan-Geschichte, ja, noch chinesische Zeit, also vor japanischer Zeit, als ein Zen-Buddhist einen der Heiligsten seiner Zeit und der Heiligste seiner Zeit, also so ein Bergson seiner Zeit, ja, der Heiligste seiner Zeit, besucht hat und ihn bewundert hat, weil er alles hinter sich gelassen hat. Ja, er hat alles hinter sich gelassen. Und je weiter er mit ihm unterhalten hat, desto mehr bewundert er hat, weil er hat alles aufgelöst, ich aufgelöst, Körper aufgelöst, alles aufgelöst. Und so. Und hat Sansara hinter sich gelassen. Ja. Und da hat er gesagt, naja gut, und wie viel bringst du? Aber wie lebst du so ungefähr? Ja? So, wie ist der Tagesablauf? Ja? Sagt, naja, ich stehe halt morgen auf und so und so. Und dann gehe ich so und setze mich auf einen Stein. Ja? Und wenn ich auf diesem Stein sitze, beginne ich zu meditieren und alles so zerfällt und ich verstehe, dass es ich nicht ist und so weiter. Ich sage, ja, wunderbar, ja, das bewundere ich. Und am nächsten Tag, als dieser Weise zu diesem Stein gekommen ist, da stand ein Zeichen Sansara, ja, auf diesem Stein. Ja. Das heißt, um überhaupt meditieren zu können, auch um sich völlig andersortig, ja, sozusagen zu etablieren, dieser Ort, dieser andere Ort, ist nach wie vor ein Ort. Er kann nicht anders meditieren, als indem er seine geometrische Bewegung, das ist eben diese Geometrisierung der Welt, dich als eine Form auf der andere Form zu setzen. Ja. Er muss ein Ablauf, das Ganze muss einen Ablauf haben in Zeit und Raum. Und eben dieser Ablauf in Zeit und Raum, wie abstrakt auch immer Zeit und Raum dabei verstanden werden, ist nach wie vor etwas, was weltgebunden bleibt, und es bleibt weltgebunden dadurch, dass diese Abstraktionen an sich keine sind, sondern sind Erzeugte, und dass sie Erzeugte sind, sind sie löchrig Erzeugte und nach wie vor in diesem Sinne Lebenswelt abhängig. Man kann also bei den radikalsten Anstrengungen, der radikalsten Absage, die kalten Askese nicht raus, weil diese Askese selbst eine Lebensweise innerhalb der Lebenswelt ist, ja, also die Askese selbst ist immer noch eine lebensweltliche Praxis. Und dass sie immer noch eine lebensweltliche Praxis ist, führt sie zu keiner reinen Imagination oder zu keiner reinen Kontemplation.
Das hat Bergson noch nicht
mehr. Ja, was behauptet er?
Also für ihn ist es auch eine Abstraktion, dass man in eine reine Erinnerung, in einen reinen Strom der Bilder lebt. Man hat immer letztendlich noch ein praktisches Interesse am Überleben zum Beispiel, denn sonst wäre man ja schon tot.
Ja.
Ich glaube, bei Bergson einfach gar nicht die Dramatik irgendwie, dass es für ihn so schlimm wäre, dass man sich nicht ganz ablösen kann. Nee. Das ist ihm völlig egal. Also er sagt, es ist okay, irgendwie Wissenschaften sind auch okay, sie haben auch so Teil an der Erkenntnis und man kann vielleicht auch was anderes versuchen, man muss trotzdem weiter sprechen in Begriffen, aber es ist alles nicht so schlimm. Also für ihn gibt es gar nicht so diese Tragik, dass er sagt, oh Gott, wir schaffen es irgendwie nicht, und für ihn gibt es auch nicht die, dass es das Ideal gäbe, reine Intuition ohne Begriff oder so. Er ist da, regt sich gar nicht so auf.
Ja, aber wenn man sich nicht so aufregt, da ist man keine richtige Philosophie. Die Philosophie kommt von dieser Art Aufregung. Ja. Wenn ich sozusagen, es gibt ja eine falsche Vorstellung, dass die Philosophie von einer philosophischen Einstellung kommt, und philosophische Einstellung ist eher gedacht als eine Einstellung der nicht aufgeregt sein. Aber die Philosophen sind vielmehr die Menschen, die sich dort aufregen, wo normalerweise sich nicht aufregen. Und wenn man sagt, alles ist nicht so schlimm, dann ist es eine profane Welteinstellung.
Na, Bergson regt sich ziemlich auf, zum Beispiel über die Hirnphysiologie seiner Zeit.
Ja, ja, das schon. Aber trotzdem, mir scheint das sozusagen, dass in einer essayistischen Art und Weise bleibt Bergson, vielleicht irre ich, bleibt Bergson immer noch dieser, es gibt diese zwei Seinsmöglichkeiten, ja, eines praktischen und anderes, weitesten Sinne kontemplative. Ja. Und die Frage, und die ist in so einer Form, in so einer verständlichen Form, als Subtext dessen, was er schreibt, immer noch da. Das ist mein Eindruck. Ist das nicht so?
Das sind zwei Pole, die nie erreicht werden. Also sogar das reine praktische Interesse, also die Verfolgung nur des reinen praktischen Interesses wird auch nie erreicht.
Ja, das stimmt. Aber es gibt, nicht als Realität, aber es gibt diese zwei Pole.
Als Pole, ja.
Ja, als Pole.
Nicht ins Gebäude, das sind auch diese zwei Pole, sondern einfach in einer Harmonie. Also so dass jedes, also es gibt diese zwei Vermögen und jeder soll in seinem Bereich einigermaßen bleiben, die Grenzen nicht überschreiten, dann ist es okay.
Ja, genau. Es gibt diese Bereiche, es gibt diese Pole, es gibt diese Perspektive, es gibt diese Seinsweise, es gibt diese Möglichkeiten, gut. Und große Seite gibt es ja nicht. Ja. Das ist der Punkt. Ja. Das heißt, wir können unser theoretisches, wie auch immer abstrakt gedacht, wie auch immer unerreichbar, wie auch immer und so weiter und so fort, wir können es auch nicht anders denken, auch als unerreichbar nicht anders denken, als lebensweltlich. Ja. Es ist so, wie man sagt, es gibt eine Wahrheit, aber die ist leider unerreichbar. Also das ist, ja, so. Der Mensch ist leider so ein Wesen, das steht ja sogar in allen ministerialen Reden, ja. Der Niederrümelin und so, die alle sagen, also jeder Bundeskanzler oder jeder Bundespräsident, aber auch, ja, habe ich gesagt, ich war bei einem Empfang bei Rau, da hat er auch das gesagt, ja, dass es gibt so eine Wahrheit und so, alle suchen nach dieser Wahrheit, aber irgendwie finden sie nicht, und so müssen wir so liberal-demokratisch vorgehen, allen einen Raum lassen, damit sie ruhig nach dieser Wahrheit auch weitersuchen. Ja? Der Punkt ist nur, dass dabei wird es übersehen, dass wenn man sagt, es gibt eine Wahrheit, diese Wahrheit ist irgendwo, und dann suchen wir nach dieser Wahrheit und so, dann ist über diese Wahrheit schon genug gesagt. Ja, diese Wahrheit ist ja definiert. Die Wahrheit ist definiert, der Ort ist definiert, das Verhältnis ist definiert, die ganze philosophische Arbeit ist schon getan. Nach dieser Rede von Rao soll man nichts Philosophisches mehr sagen. Ja? Alle grundsätzlichen Fragen sind schon entschieden. Ja? Es bleiben nur partielle Fragen, wie wir mit diesem philosophischen Bild umgehen. Die Frage ist aber nicht die Unerreichbarkeit von irgendetwas. Ist ein Charakteristikum genug? Da ist die philosophische Entscheidung schon getroffen, wenn ich das sage. Dass etwas gibt, aber unerreichbar, damit ist die Sache erledigt schon. Was Husserl versucht zu zeigen, ist, dass diese Unerreichbarkeit selbst und das Denken dieser Unerreichbarkeit, oder was auch immer, diese Limes, ja, diese Perspektive, ja, diese Grenzsituation, dieses Horizont, dass dieses Denken selbst lebensweltlich verankert ist. Sicherlich bei Rao auch, ja, weil er ist Präsident der Bundesrepublik aus lebensweltlichem Interesse, die Wahrheit als unerreichbar darstellen muss. Ja. Das ist sein Posten. Ja.
Aber wozu braucht Husserl dann noch die Unterscheidung zwischen Lebensformen, sag ich mal, die Epoche vollziehen und Lebensformen, die nicht Epoche vollziehen? Also dieses Moment des Vollzugs einer Epoche,
ja,
ist doch auch wichtig in seiner Philosophie.
Ja, absolut.
Das wäre dann vom Buddhismus.
Ja, absolut. Dafür.
Aber wenn alles so oder so in der Lebensform verankert ist, auch die Epoche, wozu dann die Epoche?
Ja, weil Epoche ist eine solche Lebensform, ausgezeichnete Lebensform, die die Lebenswelt als Problem für uns stellt. Also wenn wir Epoche nicht vollziehen, ja, wenn wir Epoche nicht vollziehen, dann denken wir, dass wir so etwas wie ein Lebensmodell haben. Und dieses Lebensmodell ist immer in einer oder anderen Weise geometrisch. So wie ich zum Beispiel, wenn ich sage, dass die Wahrheit unerreichbar ist, zum Beispiel. Es ist eine im Wesentlichen geometrische Aussage, ja? Wenn es auch so nicht aussieht. Weil ich denke, ich bin irgendwo da und die Wahrheit ist irgendwo da und bin ich hier dahin gekommen, bin ich schon längst tot. Ja? So. Diese ganze Struktur, ja, ist ja, oder es gibt eine Lichtgeschwindigkeit, ja, bis zur Wahrheit, also irgendwie so. Also es gibt eine geometrische Metapher und diese Metapher ist nicht zufällig, sondern diese Metapher ist fundamental, um überhaupt diese Unerreichbarkeit zunächst einmal sprachlich zu formulieren. Das heißt, wenn ich ein Epoche vollziehe, das Erste, was ich mache, ist, ich sage alle diese Metapher ab. Ich denke nicht mehr geometrisch. Ich denke nicht mehr im Sinne, es ist da, ich bin als Seiendes, da ist die Wahrheit und da ist der Weg, ja, was eine geometrische Metapher ist. Sondern ich frage mich zunächst einmal, wie so etwas wie ein Weg von da bis da, ob erreichbar ist, nicht erreichbar, wie das überhaupt aus lebensweltlicher Perspektive als ein Metapher, ein Begriff, wie auch immer, zustande kommen kann. Ja, das heißt, Epoche ist ein Versuch, sozusagen, was ich von Anfang an gesagt habe in Bezug auf Wissenschaftsbild. Wissenschaftsbild im Wesentlichen ist die Vorstellung, ich bin in der Welt. Und es gibt ein Modell meiner Existenz in der Welt. Und nach diesem Modell frage ich. Wenn ich Epoche vollziehe, dann ist eben das wird zum Problem. Das heißt, ich bleibe in der Welt, aber das Modus meines Bleibens in der Welt wird durch das radikale Epoche zum Problem. In diesem Sinne ausgezeichnet. Eine Lebensweise, aber auch eine privilegierte Lebensweise, weil sie Zugang zu der Lebensproblematik als solche öffnet. Solange ich die Epoche nicht vollziehe, denke ich weitgehend in geometrischen Metaphern, geometrischen Begriffen, so oder so. Und das heißt, ich bin im Bild. Ja, irgendwie. Ich
bin im Bild. Aber dieselbe Geschichte gibt es wirklich bei uns
auch. Na, klar. Auf der Ebene, denke ich, es gibt tatsächlich eine große Nähe, ja, die jeweils technisch, aber in fundamentaler Position eine sehr, sehr große Nähe in der Tat. Ich glaube, dass der Unterschied ist wirklich für mich verweist auf den Antrieb. Auf der Antrieb zur Epoche. Das heißt, aus welchem Projekt heraus, in welcher moralischen Perspektive und im Rahmen welcher Triebökonomie ich zum Epoche übergehe. Weil zum Beispiel diese Triebökonomie kann als nietzscheanische, kann als freudianische oder wie auch immer verstanden werden. Und das wird dann zum Problem. Okay, wir sind am Ende unserer Kräfte auf jeden Fall, damit auch der Veranstaltung. Und bis zur nächsten Woche.